Gebe ich dir mal eben. Alles gut, Vorsicht. Genau. Kriegen wir hin. Ja, guten Morgen. Ich grüße euch ganz herzlich, Raul Hamburger. Ich war ja schon tatsächlich zweimal hier beim Open-Air-Gottesdienst und auch einmal davor noch. Und vielleicht erinnert ihr euch, ich bringe immer so ein, zwei Geschichten mit. Heute habe ich auch wieder welche dabei. Vorab, ich bin verheiratet, drei Kinder. Lebe in Mettmann, war bis Sommer 20 als Jugendpastor in Erkrath tätig und bin seit 2 Jahren ehrenamtlich unterwegs für einen Glaubenskurs Rooted und beruflich mit einem kleinen neuen Schritt in der IT. Bin als Coach tätig und unterstütze Menschen dabei, wie sie ihren Arbeitsalltag gestalten und merke, wie unglaublich viele wie das Thema Werte oder Spiritualität einfach an jedem Menschen, völlig egal, ob das aus welchem Hintergrund sie stammen, wichtig ist für die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen und was auch den Menschen selber ausmacht. Und dann komme ich als Pastor, der jetzt Coach ist, und dann fragen alle, wie wird man denn vom Pastor zum Coach? Das ist eine andere lange Geschichte. Aber die Geschichte, die ich heute Morgen mit euch teilen will, und es wurde noch nicht fallen gelassen, das ist gut. Ich habe ein Thema mitgebracht, da habt ihr schon 1 Million Mal Predigten drüber gehört, die seit mehr als 10 Jahren in der Gemeinde sind. Also jeder, der länger als 10 Jahre in der Gemeinde ist, hat zu diesem Thema sicherlich schon 1000-fach was gehört. Ich habe es schwer. Ich bin 42, ich habe 3 Kinder, ich lebe in den 2020ern, bin Vater und gesellschaftlich wird unglaublich viel von mir verlangt. Ich soll meine Familie versorgen, ich soll ein guter Vater sein, der Zeit mit seinen Kindern verbringt. Ich soll mich mit um die Erziehung kümmern, ich soll ein guter Ehemann sein, ich soll ausgeglichen sein, ich soll auf meine eigenen Bedürfnisse achten, ich soll mich in meinem Umfeld engagieren. Ich muss so viel machen, wie noch kein Mann vor mir. Das ist furchtbar, oder? Ich höre Lachen, vor allem von den Damen. Es ist aber tatsächlich so, dass sich das Bild, wie ein Mann, wie ein Vater in der Gesellschaft zu sein hat, in unserer westlichen Kultur, tatsächlich immer wieder wandelt. Und tatsächlich muss ich eine andere Art von Vater oder Mann sein, als wie es mein Vater noch war oder wie es sein Vater war. Und jetzt sehe ich hier auch unterschiedliche Generationen. Allein wenn ich das Wort Vater ausspreche, sind hier die unterschiedlichsten Bilder. Eins ist aber klar, jeder von uns hat einen Vater. Ob du ihn kennengelernt hast in deinem Leben oder nicht, ob er verfügbar war oder nicht, ob du eine Person als deinen Vater identifizierst, weil dein biologischer Vater nicht mehr da war, oder du jemandem diese Rolle zusprichst, das kann ich nicht wissen und das frage ich auch nicht. Aber jeder von euch hat ein Bild vor Augen, wenn es um das Thema Vater geht. Jeder von euch hat diese Bezugsperson und ob das eine reelle Person ist oder vielleicht auch nur die Vorstellung davon, wie der eigene Vater wäre. Ich habe einen Vater. Und ich habe immer gesagt, ich will nicht so werden wie mein Vater. Genau, das ist lustig. Ist auch lustig. Ist auch nichts Schlimmes. Mein Vater ist ein ganz netter, wirklich wunderbarer Mensch. Und das kann ich heute sagen, weil ich ihn erlebe in der Art und Weise, wie er sich einsetzt und uns Kinder unterstützt und die Enkelkinder und auch für uns da ist. Aber mit 16, 17, 18 hatte ich absolut gar keinen Bock auf meinen Vater. Das war einfach nur peinlich. Das war peinlich, wenn wir bei McDonald's waren und er sagte, bekommen wir einen Hamburger umsonst? Und ich dachte schon so, und ihr könnt euch schon denken, warum. Ich so, nein, bitte nicht. Und die Frau lachte, warum sollen Sie denn einen Hamburger umsonst bekommen? Weil wir heißen Hamburger mit Nachnamen. Glaubt mir, ich wollte nie wieder in diesen McDonald's. Und dann sagte er, aber wir heißen nicht mehr lange Hamburger. Nur noch einen Monat. Danach heißen wir Cheeseburger. In dem Moment bin ich einfach rausgegangen. Also innerlich, ich musste noch da stehen, weil ich wollte ja den Cheeseburger haben, aber ich bin innerlich, habe ich gesagt, okay, Schluss, nein, auf gar keinen Fall. Ich werde nie in meinem ganzen Leben so sein wie dieser Mann. Das ist ja mega peinlich. Und ich erlebe, wie ich die gleichen Witze mache wie er und wie meine Kinder mich auch peinlich finden, wenn ich das ein oder andere sage. Und ich merke, dass ich auch manchmal so impulsiv handle wie er oder dass ich die Dinge genauso mache. Und ich, wirklich ein ganz aktuelles Beispiel, meine Tochter hat mich gefragt, die suchte etwas in einer Schublade in der Küche. Jeder von euch hat diese Schublade, oder? Zu Hause, wo man mal eben alles reintut. Ich, darf ich das sagen, ich hasse diese Schublade. Die wird einmal im Monat aufgeräumt und dann sieht die nach 20 Minuten wieder so aus wie vorher. Und meine Tochter suchte dort gestern etwas und fragte mich, Papa, wenn du alleine leben würdest, hättest du auch so eine Schublade oder wäre bei dir, ich so, ne, bei mir wäre alles ordentlich, ich hätte kleine Boxen für alles mit Beschriftungen dran, wo überall alles sein würde und dann drehte ich mich um. Ich war gestern kurz was am Handwerken, ging runter in den Keller, um etwas zu suchen und habe dieses Regal gesehen mit ganz vielen kleinen Boxen und großen Boxen, wo alles durcheinander drin ist und so weiter. Und da habe ich gesagt, okay, ich würde das doch nicht machen. Und wisst ihr was? Ich musste an meinen Vater denken, der genau den gleichen Keller hat. Genau die gleiche Art von Ordnungsgefühl wie ich. Und auch die gleiche Haltung nach außen. Bei mir gäbe es das nie im Leben. Und keine 2,5 Meter weiter unten im Keller sieht es genauso aus. Und ich entdecke, dass ich an vielen, vielen Stellen ähnlich bin wie mein Vater, einfach weil er mich geprägt hat. Und das ist das Normale. Und vieles von den Dingen, die ihr in eurem Kopf gerade habt, wenn ihr an euren Vater denkt, haben euch geprägt. Das Gleiche kann ich natürlich jetzt auch für Mütter sagen. Und das will ich nicht unter den Tisch fallen lassen, genauso haben Mütter eine unglaubliche oder eine wichtige Rolle im Leben. Aber heute geht es mir tatsächlich um den Vater. Und ihr merkt schon, es wird mir um Gott, den Vater, gehen. Und ich weiß nicht, ob du mit diesem Bild vom Vater etwas Positives verbindest oder nicht. Ich weiß nicht, ob dein Vater lustig war, sich vielleicht auch Späße gemacht hat über deinen Nachnamen. Und du es damals auch peinlich fandest, später dann lustig. Ich weiß nicht, ob dein Vater liebevoll war oder nicht. Ich weiß gar nicht, ob dein Vater überhaupt da war. Ich weiß aber, dass Väter einen unglaublichen Einfluss haben und dass Väter durch die Zeiten der Gesellschaft hindurch ganz unterschiedlich dargestellt wurden. Und wenn ich sagte, die letzten 20, 30 Jahre, dass der Vater so viel mehr und dieser liebevolle, mit den kleinen Babys spielende und natürlich nehme ich die Elternzeit und bin zu Hause und verbringe die ganze Zeit mit meinen Kindern und helfe ihnen, dass sie groß werden und Freitag 15 Uhr ist Feierabend und dann gehören die nächsten 48 Stunden, ach was, 60 Stunden gehören dann mit den Kindern, werde dann gewandert und Kanu gefahren und alles wunderbar gemacht und ihnen wird geholfen und jeden Abend bei den Hausaufgaben helfen und. Nein, das funktioniert nicht. 70% junger Väter neigen dazu, dass sie tatsächlich ein Selbstwertproblem haben, weil sie diesem Bild nicht gerecht werden, weil sie es nicht schaffen, weil wir diese Generation von, ich würde mal sagen, 30- bis 45-jährigen Vätern heutzutage bombardiert wird in sozialen Medien mit was für ein tolles Leben man eigentlich führen sollte und wir es selber dann nicht schaffen und wir unseren eigenen Ansprüchen nicht genügen. Und dann kommt mein Vater und sagt, das Wichtigste ist, du musst gutes Geld verdienen. Das ist das Wichtigste. Und ich erkenne meinen Vater wieder, der 10, 12, 14 Stunden am Tag gearbeitet hat oder weg war, um unsere Familie zu versorgen. Das war sein Beitrag und das war der normale Beitrag des Vaters aus den 80ern oder 70ern oder 60ern. Man war der Versorger. Und jetzt kann ich nur schätzen, in welcher Generation euer Vater war, aber dieses Vaterbild kennt man, oder? Der Vater ist der Versorger. Der war dafür da, dass das Geld zu Hause ist. Der hat gearbeitet rund um die Uhr. Die Mutter hat sich darum gekümmert, dass mit Schule und alles funktioniert hat. Und noch weiter vorne hat der Vater das auch noch vorher entschieden, was die Mutter dann entscheiden soll für die Schule und so weiter. Und noch weiter vorher war der Vater so sehr die wichtigste Person, dass die Frau gar nichts zu entscheiden hatte, auch noch nicht mal was zu sagen hatte. Und dass es so weit ging, dass die Vater-Sohn-Beziehung oder das Vater-Kind-Verhältnis wichtiger war als das Verhältnis zur Frau. Aber jetzt reden wir schon von Vätern jenseits eurer Vätergeneration. Wir sind nämlich schon im 19. Jahrhundert oder noch weiter vorne. Und wenn man noch weiter zurückgeht ins Mittelalter, dann war der Vater, dann war die einzige Aufgabe des Vaters, diesen Blagen am Leben zu halten, damit er nachher mein Erbe sein kann. Und wenn wir ganz zurückgehen und schauen, wie war das eigentlich zu Jesu Zeiten? Und diese wunderschön romantische, verklärende Vorstellung, die ich aus Instagram habe, wie ein Vater zu sein hat, mit seinen kleinen Kindern zu knuddeln, passt die denn ungefähr auch in die Zeit von Jesus? Wie ein Vater zu sein hat. In der Zeit von Jesus war der Vater der Pater Familias. Er war der Patriarch. Er war das Oberhaupt der Familie. Unter ihm waren seine Kinder, seine Frau, seine Diener. Und er hat entschieden. Er hatte alles in seiner Hand. Er war das Nonplusultra. Es ging nichts, ohne dass der Pater Familias das gesagt, zugelassen oder verboten hätte oder entschieden hätte. Und er hatte ein Druckmittel, sein Erbe. Und er konnte damit quasi die Art und Weise bestimmen, wie die Familie lebt. Warum erzähle ich das Ganze? Jetzt habe ich schon eingangs erwähnt, Predigten zum Thema Gott als Vater, wer hat schon mal eine Predigt dazu gehört? Gott der Vater, irgendwie so. Okay, mit Sicherheit viele von euch. Und ihr habt auch alle schon gehört, dass wir natürlich nicht unsere Vaterrolle, wie wir sie heute in unserer jüngsten Vergangenheit, westlichen Geschichte, dass wir dieses Vaterbild, dass das nicht unbedingt auf Gott übertragbar ist. Das habt ihr wahrscheinlich auch gehört. Wir tun es aber trotzdem. Wir tun es trotzdem, dass wir sagen, ach, dieses Gefühl von, ach, dass Gott ein liebevoller Vater ist, dass er sich um mich kümmert, dass er sich Zeit für mich nimmt, dass ich sein Erbe bin, dass er auf mich achtet, das tun wir alles und wir transportieren dieses Bild, das vielleicht in den letzten 30, 40, 50, 70, 100 Jahren sich entwickelt hat, transportieren wir und sagen, so ist Gott als Vater. Aber das hat nicht ein einziger Mensch gedacht. Nicht ein einziger Mensch hat das in seinem Kopf gehabt, als Jesus auf dieser Welt entlang lief und von Gott als dem Vater predigte. Und nicht ein einziger Mensch hatte das vor Augen, als Paulus später davon spricht, dass wir Kinder Gottes sind oder dass er unser Vater ist. Oder Johannes in seinen Briefen. Keiner hatte das vor Augen. Alle hatten dieses Bild vor Augen des Pater Familias, der entscheidet. Der, wo man sagt, okay, jetzt gehöre ich halt zu dieser Familie. Ich gehöre zu dieser Sippe und nicht mehr zu der ich vorher gehörte. Wir haben Laubhüttenfest. Jesus ist in Jerusalem. Und das Laubhüttenfest war ein großes Fest, das über mehrere Tage ging, und wo die unterschiedlichsten Gottesdienste gefeiert wurden und es gab Party ohne Ende. Also man kann das wirklich so sagen, wenn man das dann mit einer Analogie aus unserer Zeit nehmen will, es wurde richtig gefeiert. Es wurde richtig gefeiert. Es gab Gottesdienste noch und nöcher an jeden Ecken und Enden, gab es Lobpreis, die Leute trafen sich, es wurde gefeiert. Es gab jeden Abend riesige Festgottesdienste mit Pyrotechnik und. Also tatsächlich wurden dann im Tempel oben die Schalen angezündet und dazu mussten die Priester hochklettern mit so einer riesigen, 1 Meter großen und Fackel und dann diese riesigen, also Pyrotechnik. Und so war das Laubhüttenfest ein Ort der Freude und des Feierns und die Leute haben in so kleinen Zelten gewohnt, die sie sich aufgebaut haben aus Palmwedel, wahrscheinlich Laubhütten. Und eine Frau geht nach dem Feiern eines Morgens in die falsche Laubhütte und schlägt das Tuch, das vor den Eingang gehangen wurde, zur Seite und sieht, da liegt ein fremder Mann. Sie macht das Tuch wieder zu, sieht sich um und sieht, oh Mist, ich bin in die falsche Laubhütte gelaufen. Vielleicht aus Versehen oder wahrscheinlich aus Versehen, vielleicht unter Einfluss externer Faktoren, die inzwischen intern geworden sind. Und vielleicht auch aufgrund der Müdigkeit und so weiter und so fort. Auf jeden Fall sieht dieser Mann das, dass eine fremde Frau diese Tür geöffnet hat und es gibt Radau und Gezeter und die Frau wird gepackt und wird vor Jesus gezogen, weil sie ist jetzt die Ehebrecherin. Also wahrscheinlich hat sie wirklich nur das gemacht. Wahrscheinlich wurden die beiden nicht in flagranti irgendwie erwischt und so weiter, Privatdetektiv, sondern sie ist wahrscheinlich einfach in die, blöderweise hat sie einen Schritt in die falsche Laubhütte gemacht und sie wurde zur Ehebrecherin. Und Jesus spricht dann an diesem Morgen mit den Leuten. Und diese Szene von der Ehebrecherin, wo die Leute den Stein werfen sollen, wer ohne Sünde ist, passiert im Laubhüttenfest. Und in dieser Szene geht es weiter, dass Jesus predigt und auch im Zusammenhang mit dem Laubhüttenfest, wo dann am Abend die Lichter angezündet werden und von Gott als dem Licht gesprochen wird, dass Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Es ist alles in dieser Festwoche, wo er diese Dinge nutzt, um seinen Status zu festigen. Und er spricht davon, ich bin das Licht der Welt. Und ich lege Zeugnis von mir ab. Und dann fragen die Leute, ja, Moment, du kannst aber nicht selber für dich bürgen. Du kannst nicht einfach selber sagen, ich bin das und das selber bezeugen. Man braucht immer zwei Leute. Wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Die Bibelkundigen wissen es wahrscheinlich sofort. Jesus hat gesagt, ich zeuge für mich und mein Vater im Himmel zeugt für mich. Und dann gibt es eine lange Diskussion und eine lange Passage in Johannes 8, wo über dieses Thema der Vaterschaft und der Erbschaft hin und her diskutiert wird. Wo die Juden, die ihm zuhören, dann sagen, wir sind aber Söhne Abrahams, also wir gehören zu Abraham. Und dieses Verständnis, dieses Vaterverständnis ist da, dass ich zu einer Sippe gehöre, dass ich zu diesem Gott der Vorväter gehöre, zum Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs und ich gehöre dazu, zu diesem Pater Familias Gott. Und zwischendrin gibt es folgende Sätze, die wie so kleine Salzstreuer im Text zu finden sind. Wenn man ihn liest, dann entdeckt man sie vielleicht nicht auf den ersten Blick. Man liest nämlich durch, weil man ist beim Jesus das Licht der Welt und man ist bei Gott zeugt für Jesus und man ist bei das dass sie Söhne und Kinder Abrahams sind und. Und dann steht da aber plötzlich mittendrin in Johannes 8, Vers 19, der erste Satz, da sprachen sie zu ihm, wo ist denn dein Vater? Und übersetzt heißt das eigentlich, bist du nicht der Jesus aus Nazareth, wo wir vor knapp 30 Jahren, wo alle gelacht haben, dass die Maria plötzlich schwanger ist. Wo ist der denn? Wo ist denn dein Vater? Und dann geht Jesus darüber hinweg und er spricht weiter mit ihnen, aber sie lassen nicht locker. In Vers 41, immer noch im Laufe dieses gleichen Textes, heißt es, und er sagt, ihr tut die Werke eures Vaters. Da sprachen sie zu ihm, wir sind nicht unehelich geboren. Steht da. Also könnt ihr gerne nachlesen, Johannes 8, Vers 41, sagen die Juden ihm knallhart ins Gesicht, Alter, du hast nichts zu sagen. Du hast noch nicht mal einen Vater. Und ich habe mich gefragt, warum, wenn doch dieses Denken da ist, Teil einer Sippe zu sein, in einer Familie zu sein, in Teil dieser Gemeinschaft zu sein, dann sagen sie damit, und vorher war die Rede davon, wer Zeugnis ablegt, dass Jesus wirklich Gott ist, dann sagen sie damit, wir erkennen nicht an, wer du bist, wir erkennen nicht an, was du sagst, weil wir deinen Vater nicht kennen. Und es war essentiell wichtig, dass ihr wisst, dass Raul neben all den anderen Rauls dieser Welt ein Raul Hamburger ist, weil ich der Sohn von Tiberiu Hamburger bin. Ich bin Raul, Sohn des Tiberiu. Und alle Eigenschaften, die auf meinem Vater liegen, werden mir zugesprochen. Ich war Anfang 30 etwa, hatte schon Zwei von drei Kindern waren schon da. Und ich habe mir den Wagen meines Vaters ausgeliehen und er ist just in meiner Fahrt kaputt gegangen. Und dann habe ich ihn angerufen, Papa, was soll ich machen? So und so. Er sagte, ja, fahr zu Josef, Werkstatt XY. Ich fahre mit dem Wagen zum Josef, so gut es noch ging, steige aus. Er sieht den Wagen, kommt zu mir, nimmt den Schlüssel, geht weg. Was ist los? Habe ich gesagt, ich wollte gerade sagen, ja, ich kläre das mit deinem Vater. Und dann habe ich wirklich, ich habe 4 Stunden gewartet, ich war so konsterniert, 4 Stunden, bis die beiden endlich miteinander gesprochen und telefoniert haben, was zu tun war. Und der hat den Wagen dann repariert und hat alles mit meinem Vater geklärt. Ich war nicht existent. Er kannte mich nicht, er konnte mich nicht einordnen, er wusste nicht, wer ich bin. Und die Juden sagen Jesus quasi hier, wir kennen dich nicht. Wir wissen nicht, wer du bist, weil du gehörst, du hast keinen Vater, du bist nicht Jesus ben Josef. Du bist unehelich. Wo ist denn dein Vater? Du bist ein Nichts, du bist ein Niemand. Sie sprechen ihm seine Daseinsberechtigung ab in diesem Moment. Und sie sprechen ihm seine Identität ab. Und ihr Lieben, das ist genau der Punkt. Gott als Vater zu haben, heißt nicht für mich in erster Linie, dass ich weiß, dass Gott mich liebevoll trägt, wenn ich ein kleines Baby bin. Dass er jederzeit sagt, ich lasse alles stehen und liegen, mein liebes Kind Raul, und ich komme und verbringe Zeit mit dir und ich werde dir Fahrradfahren beibringen und ich werde dich halten jedes Mal, wenn du fällst. Das tut er sowieso, aber dass Gott mein Vater ist, hat damit zu tun, dass er mir Identität gibt. Und das bedeutet, dass alle Eigenschaften, die meinem Vater zugesprochen wurden, jetzt auch mir gelten. Und Gott als Vater zu haben, bedeutet in dem Fall, dass ich sagen kann, ich gehöre zu diesem Gott, dem Gott, der sich als treu erwiesen hat, der sich als barmherzig erwiesen hat, der sich als liebevoll erwiesen hat, der sich als gerecht erwiesen hat. Zu diesem Gott gehöre ich. Ich gehöre zu diesem Gott, dem kein Mensch auf dieser Welt egal ist. Ich gehöre zu diesem Gott, der jeden Menschen auf der Welt liebt. Und weil das Eigenschaften sind, die meinem Vater zugesprochen werden, kann ich sagen, ich bin Raul, Sohn dieses Gottes. Sohn dieses Vaters. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, wenn auch Paulus darüber spricht, dass wir alle Söhne und Töchter sind. Oder Johannes das sagt. In 1. Johannes 3, meine ich. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater gezeigt, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Es hat also etwas damit zu tun, dass Gott als Vater nicht Gott der Vater ist, wie wir ihn vielleicht mit Dingen überladen, die wir aus unserer Gesellschaft kennen, sondern die damit zu tun haben, wie identitätsstiftend Gott für mich ist. Das heißt für mich im Umkehrschluss, was bedeutet das für mich und für meinen Glauben? Das heißt, dass ich in allererster Linie sicher bin, ich gehöre zu diesem Gott. Das ist mein Stand, das ist mein Status, den mir niemand absprechen kann. Kein Vater dieser Welt, keine Mutter dieser Welt, kein Kollege dieser Welt, kein Nachbar dieser Welt und auch kein Raul dieser Welt. Ich gehöre zu diesem Gott, weil ich durch Jesus Christus mit ihm verbunden bin. Und das gibt mir die Identität. Und das nimmt mir unglaubliche Last, dass ich nicht so sein muss wie mein Vater. Das nimmt mir auch unglaubliche Last, dass ich der beste Papa dieser Welt sein muss, weil ich unglaubliche Dinge versuchen will zu leisten. Sondern das sagt mir, meine Identität ist in Gott. Und ich wünsche mir, dass wenn meine Kinder aufwachsen, dass sie oder groß sind, dass sie sagen können, ich gucke meinen Papa Raul an und sehe, dass er zur Familie Gottes gehört. Und deswegen will ich auch zur Familie Gottes gehören. Und das Größte und Wunderbarste, was passieren kann, ist, dass mein Sohn Josia sagt, ich bin nicht Josia, Sohn des Raul, weil Raul so toll war oder weil Raul so doof war oder weil Raul sonst was war, sondern ich bin Josia, Sohn Gottes, weil auch mein Vater Raul Sohn Gottes war und ich auch zu dieser Familie gehöre. Und das, ihr Lieben, ist aus meiner Sicht ein Schlüssel, der in diesem Text verborgen ist. Dass wenn wir die Texte, die Paulus oder die Evangelisten oder das, was Jesus gesagt hat, wenn wir das von der Seite betrachten, dass wir sagen, an wer gibt mir meine sinnstiftende Identität, dann, und jetzt wird es vielleicht ein bisschen philosophisch, das habe ich gefunden in einer wunderbaren Abhandlung zu diesem Thema, dann binden wir uns an eine übergeordnete Instanz und wir sagen, ich binde mich an Gott, der da drüber ist, über allen Dingen, der, und dann wären wir bei den nächsten Predigtthemen, allwissend, allmächtig und, und. Aber ich binde mich an diese übergeordnete Instanz, an diesen Gott binde ich mich, um mich von den relativen Instanzen, also von denen ich abhängig bin, freimachen zu können. Deswegen liebe ich meinen Vater und ich liebe diesen Witz, den er gemacht hat damals vor 30 Jahren im McDonald's. Und ich finde es wunderbar, weil ich erlebt habe, dass mein Vater mir immer treu war. Auch wenn ich ihn total doof fand, war er mir immer treu. Dass er mir ermöglicht hat, dass ich eigenverantwortlich mich entfalten darf. Dass er mir Schutz geboten hat. Und dass er mir beigebracht hat, Verantwortung zu übernehmen, auch für meine eigenen Kinder. Und dazu musste er nicht mit mir knuddeln und all diese Dinge machen, die man vielleicht heutzutage den Vätern anrechnet. Dazu musste er nur ein bisschen sein wie Gott. Und ich wünsche euch, dass ihr, wenn ihr über Gott, den Vater, und wir werden gleich ein Lied singen, und achtet mal drauf, ob vielleicht das eine oder andere da, der Text von keinem von euch ist, ist ja alles gut, aber achtet mal, ob das eine oder andere vielleicht der Einfluss dessen ist, wie wir in unserer heutigen Zeit Vaterschaft sehen. Und vielleicht ist auch das eine oder andere dabei, dass du sagst, das kann ich niemals sagen, weil mein Vater war so und so und so und so und so und so. Das musst du auch. Gott als Vater ist treu dir gegenüber. Er bleibt von Anfang bis zum Ende bei dir. Gott führt dich in eine Eigenverantwortung. Er sagt, zur Freiheit seid ihr berufen. Du darfst denken und entscheiden. Ich setze dich frei. Ich erinnere an die Predigt von vor zweimal von mir. Er bietet Schutz. Er sagt, ich gebe dir den Schutzraum. Ich trage dich. Und er bringt mir bei, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Und das wünsche ich euch, dass dieses Bild entsteht immer mehr und immer mehr, wenn es darum geht, dass Gott der Vater ist. Amen.